Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Kinderspielplätze, Kindertheater, Kindergärten, Kinderärzte, Kindermenüs im Restaurant und musikalische Früherziehung. Das sind nur wenige Beispiele für Dinge, die es speziell für Kinder gibt. Alles allerdings noch nicht so lange, wie man meinen könnte. Und all das gibt es natürlich auch nicht für alle Kinder. Vieles ist nur für einige wenige da. Denn es geht trotz vieler guter Sachen, die es mittlerweile gibt für Kinder, nicht allen Kindern gut. Obwohl das so sein sollte, zumindest wenn es nach der UNO-Kinderrechtskonvention geht. Die ist vor 35 Jahren von den Mitgliedsländern der UNO beschlossen worden. Und die allermeisten dieser Länder haben diese Konvention auch in Kraft gesetzt. Was steht da eigentlich drin? Wozu muss man eigentlich extra beschließen, dass Kinder Rechte haben? Und warum zum Beispiel stehen in Deutschland die Kinderrechte immer noch nicht im Grundgesetz? All das wollen wir klären in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Ja, also es ist ja eigentlich wirklich nicht zu verstehen, dass Kinderrechte erstmal festgeschrieben werden müssen, damit sie eingehalten werden. Ist aber offensichtlich notwendig gewesen. Wie sah es denn aus vor der UNO-Kinderrechtskonvention mit der Situation von Kindern in Deutschland und in Europa?
Also das kann man nicht anders sagen, das war schwierig. Kinder hatten lange Zeit überhaupt keine Rechte, sie waren abhängig von ihren Eltern, eigentlich muss man sagen von ihren Vätern. Sie waren so etwas wie ein notwendiges Übel, sie hatten keinen eigenen Raum, keine eigenen Freiheiten. So ein Beispiel, das Kinderzimmer kommt erst am Beginn des 19. Jahrhunderts auf. Kinderreichtum galt hingegen als Altersvorsorge, denn Kinder mussten dann für ihre Eltern aufkommen, wenn diese alt geworden waren. Also alles in allem keine gute Lage für Kinder.
Ja, und die Kinder, die mussten die Familien nicht nur unterstützen, wenn die Eltern alt waren, sondern auch vorher schon. Stichwort Kinderarbeit.
Ja, die hat es vermutlich immer schon gegeben, aber mit der Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert nahm Kinderarbeit wirklich drastisch zu, vor allem wegen ihrer geringen Körpergröße in Kohleminen zum Beispiel, in Bergwerken oder auch in der Textilindustrie. Sie hatten keine oder eine nur sehr geringe Schulausbildung, deswegen waren sie auch Dienstboten oder Hilfskräfte für einfache Tätigkeiten. Ihr Lohn war Teil des Familieneinkommens. Und dann habe ich noch eine wirklich sehr erschreckende Zahl gefunden. Am Beginn des 19. Jahrhunderts waren ein Drittel der amerikanischen Fabrikarbeiter zwischen 7 und 12 Jahren alt.
Wow.
Und dann kamen noch die Kinder hinzu, die in elterlichen Betrieben oder in der Landwirtschaft oder im Handel zwangsweise arbeiten mussten.
Ab wann wurde das denn dann endlich mal gesetzlich geregelt?
Naja, das begann im Verlauf der Industrialisierung. Die Kinderarbeit nahm Überhand. Das kollidierte dann mit der Schulpflicht. Schlecht ausgebildete Jugendliche, das hat man dann auch gesehen, waren unproduktiv für eine immer maschineller werdende und rationeller werdende Industrie. Am 9. März 1839 gab es ein Gesetz in Preußen, das ist aus heutiger Sicht völlig unvorstellbar. Damals aber war es ein Fortschritt. Da stand, 9- bis 16-Jährige dürfen nicht länger als 10 Stunden arbeiten.
Oh Gott.
Dafür war das Wochenende frei. Und das wurde dann nach und nach verschärft. Dann keine Beschäftigung mehr unter 12 Jahren. Das wurde nicht eingehalten. Deswegen wurde die Gewerbeaufsicht gegründet. Und später im Kaiserreich gab es dann am 1. Januar 1904 ein Kinderschutzgesetz.
Und war es denn dann tatsächlich vorbei mit der Kinderarbeit?
Nein, keineswegs. Das Gesetz regelte nur die Arbeitsmöglichkeiten in verschiedenen Gewerbezweigen. Unterschied wurde gemacht in eigene und fremde Kinder. Die eigenen Kinder unterlagen weiterhin der Willkür der Eltern. Fremde Kinder unterlagen Altersgrenzen zwischen 12 und 14 Jahren. Danach durften sie arbeiten und eingesetzt werden. Der Schutz von Kindern spielte bei diesen Regelungen eigentlich keine Rolle. Sie hatten zu funktionieren, sie hatten Geld reinzubringen. Sie waren dabei nicht nur schwerster Arbeit ausgesetzt, sondern eben auch körperlicher Gewalt durch ihre Chefs, durch ihre Eltern und durch ihre Lehrer, die hemmungslos züchtigten, wenn Kinder nicht das taten, was man von ihnen verlangte oder irgendetwas nicht hinbekamen.
Also ihr habt es gehört, der Gedanke, dass Kinder besonderen Schutz brauchen, dass sie eigene Rechte haben, der hat sich wirklich erst sehr langsam entwickelt, aber immerhin stetig. Am 20. November 1989, da verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Konvention über die Rechte des Kindes und damit bekamen zum ersten Mal alle Kinder der Welt Rechte auf Überleben zum Beispiel, auf Entwicklung, Schutz und Beteiligung und darauf, gesund und sicher aufzuwachsen und ernst genommen zu werden. Veronika von Borries fasst für uns zusammen, wie die Kinderrechtskonvention sozusagen auf die Welt kam.
Artikel 7. Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben und, soweit möglich, das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.
Die Konvention für die Rechte des Kindes ist kein Text für Kinder. Sie ist ein Text für Juristen. Mit langen Sätzen und genau abgewogenen Worten.
Ich bin kein Ding und keine Nummer. Ihr müsst anerkennen, dass ich existiere und ihr für mich verantwortlich seid. Ihr dürft mich nicht einfach so von meinen Eltern trennen.
Die Idee, dass Kinder einen besonderen Schutz ihrer Rechte brauchen, ist etwa 100 Jahre alt. 1924 beschließt der Völkerbund eine Erklärung über die Rechte des Kindes. Diese Genfer Erklärung enthält erstmals einen Katalog mit Kinderrechten. Sie ist aber eine reine Absichtserklärung. Die Unterzeichner können, aber sie müssen sich nicht daran halten.
Ich habe ein Recht auf eine Kindheit. Ich habe ein Recht zu spielen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg löst sich der Völkerbund auf. Die Vereinten Nationen werden gegründet. 1959 übernehmen sie den Text der Genfer Erklärung, der aber immer noch kein internationaler Vertrag ist.
Ich habe ein Recht auf genug zu essen, sauberes Wasser und einen sicheren Ort, da wo ich leben kann.
Aber 1978 kommt Bewegung in die Sache. Die polnische Delegation bei den Vereinten Nationen macht einen Vorschlag. 1979 wollen die Vereinten Nationen zum Jahr des Kindes ausrufen. Wäre das nicht der perfekte Zeitpunkt, um aus der wachsweichen Erklärung eine richtige Konvention zu machen?
Ihr dürft mir keine Gewalt antun, weder körperlich noch seelisch.
Eine Konvention ist rechtlich bindend. Staaten, die sie ratifiziert haben, müssen sie in nationales Recht umsetzen. Wenn sie dann dagegen verstoßen, haben ihre Bürger das Recht zu klagen. Zum Beispiel darauf, ihre wahren Eltern kennenzulernen, zur Schule gehen zu können oder nicht zum Militär eingezogen zu werden.
Ich habe ein Recht darauf, meine Muttersprache zu sprechen.
Aber was sich nach einer echt guten Idee anhört, stellt sich als kompliziert heraus. Auf der einen Seite sind alle dafür, aber der Teufel steckt im Detail. Rechte für Kinder betreffen schließlich auch Rechte von Eltern, von religiösen Einrichtungen und Staaten, von Militär, Polizei, Schulen. Wenn sie für wirklich alle Kinder gelten, stellen sie gesellschaftliche Hierarchien in Frage. Denn dann gelten sie auch für die Kinder von Minderheiten, Kolonialisierten und Flüchtlingen.
Ich habe das Recht, meine Meinung zu sagen.
Die Verhandlungen dauern mehr als 10 Jahre. Aber schließlich, am 20. November 1989, kommt die UN-Generalversammlung zu ihrer 64. Sitzung zusammen. Es ist 10 Uhr morgens. Der Saal ist höchstens zu einem Drittel besetzt. Es reden ausschließlich Herren in Anzügen.
Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte Ihnen den Bericht der dritten Kommission zu Tagesordnungspunkt 108 mit dem Titel Annahme einer Konvention zum Recht des Kindes vorstellen, der durch die Generalversammlung der dritten Kommission zur Beratung vorgelegt wurde.
So geht es noch eine Weile weiter, aber schließlich nimmt die Versammlung die Konvention einstimmig an. Damit ist allerdings noch nichts gewonnen. Der Kampf um die Rechte von Kindern hat erst begonnen.
Wenn ich etwas wissen will, habe ich das Recht, mich zu informieren.
Denn eine Konvention der Vereinten Nationen ist zwar ein rechtlich bindender Vertrag, aber damit er gültig wird, muss er von den Parlamenten der Unterzeichnerstaaten ratifiziert werden. Viele Staaten machen das einfach sofort. Andere zögern, jahrelang.
Ich habe ein Recht auf eine kostenlose Grundbildung.
In Deutschland möchte die Regierung unter Helmut Kohl zum Beispiel verhindern, dass die Konvention auch für Kinder von Asylbewerbern und Flüchtlingen gilt. Denn das würde bedeuten, dass der Staat diese Kinder zur Schule schicken muss. Tatsächlich ratifiziert die Bundesregierung die Konvention erst 1992 und unter Vorbehalt. Und gibt diesen Vorbehalt erst 1995 auf.
Ihr dürft mich nicht zwingen, im Krieg für euch zu kämpfen.
Heute haben fast alle Staaten der Vereinten Nationen die Konvention angenommen. Es fehlt nur ein einziges Land, die USA. Dort verhindert eine konservative Lobby seit Jahrzehnten die Ratifizierung, angeblich um die Autorität amerikanischer Eltern zu schützen, vor allem aber, um ein innenpolitisches Streitthema lebendig zu halten.
Bei allen Entscheidungen, die mich als Kind betreffen, müsst ihr meine Interessen achten.
Veronika von Borries war das über die UNO-Kinderrechtskonvention vom 20.11.1989. Und was sonst noch so drinsteht, das will ich jetzt besprechen mit Professor Stefanie Schmal von der Universität Würzburg. Hallo Frau Schmal.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Schmal, die UNO-Kinderrechtskonvention, die wurde am 20. November 1989 ja von der UNO-Generalversammlung beschlossen. Was sollte denn das Ziel sein dieses Papiers eigentlich?
Ja, es sollte vor allen Dingen die langwierige Entwicklungsgeschichte in den internationalen Kinderrechten zu einem guten Ende führen. Denn wenn man sich das Ganze mal anguckt, hat die Geschichte der internationalen Kinderrechte bereits vor 100 Jahren begonnen, und zwar ziemlich genau vor 100 Jahren. Denn der Beginn einer Katalogisierung von internationalen Kinderrechten lässt sich genau auf den 26. September 1924 datieren. An diesem Tag verabschiedete nämlich die Vollversammlung des Völkerbundes, das war die Vorläuferorganisation der Vereinten Nationen, die sogenannte Genfer Erklärung über die Rechte des Kindes. Und die Erklärung von 1924 enthielt erstmals 5 grundlegende Vorschriften zum Schutz und zur geistigen und materiellen Entfaltung des Kindes. Allerdings blieb sie rechtlich unverbindlich und enthielt auch keine Aussagen dazu, ob Kinder irgendwie eigenständige Rechte haben. Das hat sich mit der UN-Kinderrechtskonvention grundlegend geändert. Vorausgegangen war natürlich ein langsamer, aber doch stetiger Wandel der Anschauung in den Gesellschaften, die das Kind nämlich dann nicht mehr nur als Rechtsobjekt, als schutzbedürftiges Objekt angesehen haben, sondern erstmals dann auch als Träger eigener Menschenrechte und nicht mehr eben nur als Mitglied einer Familie oder gar ganz besonders schlimm als Eigentum der Eltern.
Wie wird denn das Kind in dieser Kinderrechtskonvention eigentlich genau definiert? Geht das nur über das Alter? Sie hatten da gerade schon angedeutet, es gibt noch andere Kriterien, ne?
Es gibt eigentlich eine Definition in Artikel 1 der UN-Kinderrechtskonvention. Als Kind im Sinne der Konvention gilt jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Es sei denn, dass die nationale Rechtsordnung ein niedrigeres Alter für die Erwachsenenstufe vorsieht. Das bedeutet, dass diejenigen Staaten, die die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben, durch Festsetzung eines geringeren Volljährigkeitsalters in ihrem nationalen Recht den Anwendungsbereich der Konvention beschränken können.
Sind das denn eigentlich viele Länder?
Nein, das sind nicht mehr allzu viele Länder. Es gibt manche, die das Volljährigkeitsalter auf 16 oder 17 Jahre festlegen. Und das ist natürlich kinderrechtlich problematisch, denn für diese Jugendlichen gilt dann die Kinderrechtskonvention nicht mehr.
Wenn wir jetzt auf diese Kinderrechtskonvention mal inhaltlich gucken, was sind denn so die wichtigsten Grundsätze, die da drin stehen?
Also die Kinderrechtskonvention hat insgesamt 54 Artikel, wobei davon ungefähr, sagen wir mal, rund 40 Artikel sich mit echten Rechten von Kindern beschäftigen oder Freiheiten von Kindern oder aber auch eben Teilhaberechten und Schutzvorschriften von Kindern. Insgesamt hat die Konvention allerdings, und das ist eine Besonderheit gewesen im internationalen Menschenrechtsschutz, 4 grundlegende Prinzipien, sogenannte General Principles. Die hat das Überwachungsorgan der Kinderrechtskonvention, nämlich der Kinderrechtsausschuss, herausgefiltert. Und zu diesen 4 grundlegenden General Principles, also den grundlegenden Prinzipien, zählt zunächst einmal das Diskriminierungsverbot, dann das Kindeswohl, dann das Recht auf Leben und Entwicklung und als 4. Prinzip das Mitspracherecht des Kindes.
Sie haben es gerade selber gesagt, die Kinderrechtskonvention hat 54 Artikel. Ist das eigentlich, würden Sie sagen, sind das ausreichend, sind das zu wenige oder sind das viele?
Es sind vergleichsweise durchschnittlich viele, wenn man das vergleicht mit anderen Menschenrechtskonventionen, etwa über die UN-Konvention für die Rechte der Frau oder für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Da sticht jetzt die Kinderrechtskonvention weder positiv noch negativ hervor. Also das ist sicherlich ganz in Ordnung. Dennoch gab es bereits bei der Abfassung der Kinderrechtskonvention einige substanzielle Lücken, mit denen auch einige Staatenvertreter schon damals nicht zufrieden waren und die dann erst 2 Jahrzehnte später durch sogenannte Fakultativprotokolle geschlossen werden konnten.
Das müssen Sie mir jetzt mal erklären, was das genau bedeutet.
Ja. Ein Fakultativprotokoll ist zunächst einmal ein Protokoll. Und Protokoll ist im Völkerrecht auch nur ein anderer Name für einen eigenständigen völkerrechtlichen Vertrag. Also das ist nicht weniger wert als eine Konvention, sondern ist einfach nur ein anderer Begriff. Der Name Fakultativprotokoll bedeutet, dass diejenigen Staaten, die die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben und an die gebunden sind, es ihnen freisteht, dass ein Fakultativprotokoll auch noch zu ratifizieren. Es ist fakultativ. Es gibt keine Pflicht, wenn ich Mitglied bin, der Kinderrechtskonvention auch ein Fakultativprotokoll zu ratifizieren.
Also das ist so ein Zusatz sozusagen?
Das ist ein Zusatz, ja, für diejenigen Staaten, die dazu bereit sind, sich weiter kinderrechtlich zu binden als das, was in der sogenannten Mutterkonvention, auch wenn es jetzt hier die Kinderrechtskonvention ist, festgeschrieben ist.
Ich stelle mir das ohnehin sowieso sehr schwierig vor. In der UNO sind ja wirklich Vertreter unterschiedlichster Länder und unterschiedlichster Kulturkreise. War das denn nicht sowieso schon mal per se total schwierig, so ein solches Papier zu verfassen?
Ja, das geht immer einher mit längerwierigen Entwicklungen. Begonnen hat das auch im Rahmen der Vereinten Nationen sehr vorsichtig, nämlich zunächst einmal durch eine Erklärung über die Rechte des Kindes im Jahre 1959. Dann war 20 Jahre mehr oder weniger, gab es kleine Vorarbeiten, aber der Prozess hat stagniert. Und die Kinderrechtserklärung von 1959 greift im Grunde das auf, was man bereits 1924 in der Genfer Erklärung gesagt hat. Und damals, das damalige Gesellschaftsbild, war das Kind als Schutzobjekt innerhalb der Familie und von Sorgeberechtigten oder in der Schule und in der Gesellschaft. Und erst so langsam hat sich dann ein Perspektivenwechsel breit gemacht und im Jahre 1979, also 20 Jahre nach der Erklärung über die Rechte des Kindes der Generalversammlung, gab es ein sogenanntes Jahr des Kindes, ein internationales Jahr des Kindes, um möglichst viele Staaten auf diesen Perspektivwechsel durch Programme schon mal einzustimmen. Und in dem Jahr 1979 hat dann auch die Volksrepublik Polen einen Entwurf vorgelegt für eine Kinderrechtskonvention. Der erste Entwurf wurde allerdings zurückgewiesen als nach wie vor zu paternalistisch und zu konservativ. Dann hat Polen, die polnische Regierung, 1980 einen neuen Entwurf vorgelegt und an dem wurde dann gearbeitet bis 1989, also 9 Jahre.
Und haben denn die Kinderrechtskonvention von 89, haben die denn alle Länder der UNO unterschrieben?
Sogar mehr als Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Das ist das Übereinkommen des internationalen Menschenrechtsschutzes mit den meisten Mitgliedstaaten überhaupt, nämlich 196. Und die Vereinten Nationen haben nur 193 Mitgliedstaaten. Es geht da um 2, 3 kleinere pazifische Inseln, die nicht Mitglieder der Vereinten Nationen sind, aber die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben. Es ist also das weltweit geltende Übereinkommen schlechthin. Ja. Mit einer einzigen Ausnahme, die USA.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Ja, warum denn nicht?
Die haben das nicht ratifiziert, weil dort eine relativ starke politische Bewegung vorhanden ist, die die Kinderrechtskonvention als Anti-Parent wahrnimmt, nämlich das Kind eben nicht mehr nur als Teil der Familie und als mehr oder weniger Schutzobjekt von Seiten von Eltern oder sonstigen Sorgeberechtigten, sondern das Kind eben als eigenständiger Rechtsträger, der auch Rechte hat gegenüber den Eltern oder auch gegen die Eltern oder gegen einen Elternteil. Und da hat man Sorge, dass damit vielleicht das Familienrecht implodieren würde. Deswegen sind die USA, die haben die Kinderrechtskonvention zwar gezeichnet, aber nicht ratifiziert, niemals bisher Mitglied geworden. Aber jetzt kommt auch hier wieder ein Aber. Den beiden Fakultativprotokollen, nämlich dem Fakultativprotokoll über die Beteiligung von Kindern in bewaffneten Konflikten und das zweite Fakultativprotokoll betreffend den Verkauf von Kindern, Kinderprostitution und Kinderpornografie, die beiden Fakultativprotokolle haben die USA sehr wohl ratifiziert. Da sind sie Mitglied.
Professor Stefanie Schmal war das. Wir haben gesprochen über die UNO-Kinderrechtskonvention von 1989. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Schmal.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
So, dann wollen wir doch mal auf uns gucken und darauf, wie es bei uns in Deutschland eigentlich so bestellt ist, um die Kinderrechte. Wie viele Kinder leben denn überhaupt in Deutschland?
Also 2023, das ist das Jahr, für das ich die letzten Zahlen gefunden habe. 11,16 Millionen Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren lebten in Deutschland. Das sind ungefähr 14% der Gesamtbevölkerung, also eine wirklich relevante Größenordnung. Den meisten, das muss man wirklich sagen, geht es gut bis sehr gut. Da haben die Eltern genügend Geld. Es gibt ausreichenden Zugang zu Bildungseinrichtungen. Es gibt gesunde Lebensmittel und eine gute medizinische Versorgung. Um diese Kinder und Jugendlichen muss man sich eigentlich keine größeren Sorgen machen. Es gibt daneben aber eine größer werdende Zahl, die ins gesellschaftliche Abseits geraten.
Ja, dafür gibt es sicherlich sehr viele unterschiedliche Gründe. Lass uns doch mal so die Hauptgründe aufzählen.
Naja, das Elternhaus spielt natürlich wirklich eine sehr große Rolle. Da macht das Schlagwort der Bildungsferne immer mehr die Runde. Eltern, die Stress haben, den eigenen Alltag zu bewältigen, die haben einfach keine Ressourcen mehr, ihre Kinder an Bildung, Sportvereine oder kulturelle Veranstaltungen heranzuführen. Und diesen Kindern droht, dauerhaft in eine Abwärtsspirale zu geraten. Immerhin waren das 2023 etwa 2,1 Millionen Kinder und junge Erwachsene unter 18 Jahren. Die sogenannte Armutsgefährdungsquote lag im letzten Jahr bei 14%.
Wie ist es bei uns in Deutschland bestellt um die Kinderrechte und um die Einhaltung der Kinderrechtskonvention? Fragen wir doch mal nach in der Politik. Sarah Lahrkamp sitzt für die SPD im Bundestag und ist Mitglied der Kinderkommission. Hallo Frau Lahrkamp.
Hallo zusammen.
Frau Lahrkamp, werden denn die 54 Artikel der Kinderrechtskonvention Ihrer Ansicht nach eingehalten in Deutschland?
Wir sind nicht schlecht, was die Kinderrechte in Deutschland angeht. Aber die Frage ist ja auch, wie werden sie umgesetzt? Damit beschäftigen wir uns sehr intensiv.
Und wie werden sie denn umgesetzt?
Naja, also einige Dinge, die in der Kinderrechtskonvention stehen, die haben wir natürlich drin. Wie zum Beispiel das Recht auf Bildung oder das Recht auf gutes und gesundes Aufwachsen. Aber dahinter verbirgt sich ja ganz viel. Wie weit gehen wir? Wie werden wir sie umsetzen? Gehen wir da weit genug? Gehen wir genug auf die Bedürfnisse der Kinder explizit als Kinder ein?
Und würden Sie sagen, dass wir das tun in Deutschland?
In manchen Stellen bestimmt, aber in manchen Dingen wünsche ich mir auch durchaus Verbesserungsbedarf, vor allen Dingen, was zum Beispiel auch das Recht auf Beteiligung angeht. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir da durchaus besser werden können oder auch ganz allgemein die Kinderrechte oder die Bedürfnisse von Kindern als Politik auch in den Mittelpunkt unseres Bestrebens zu stellen. Da wünsche ich mir durchaus noch mehr.
Sarah Lahrkamp war das. Sie sitzt für die SPD im Bundestag und ist Mitglied der Kinderkommission. Vielen Dank, Frau Lahrkamp.
Vielen Dank.
Also Matthias, viele Kinder auch bei uns in Deutschland wachsen bildungsfern auf und haben dadurch natürlich deutlich schlechtere Chancen auf eine glückliche und selbstbestimmte Zukunft. Das ist ja alleine schon schlimm genug, aber es gibt auch bei uns in Deutschland viele Kinder, die sind einfach roher Gewalt ausgesetzt.
Ja, und wir hören und sehen immer wieder von pädophilen Ringen, in denen Kinder als Ware und Opfer sexueller Gewalt missbraucht werden. Daneben gibt es aber auch immer noch häusliche Gewalt durch die Eltern. Das kann Prügel sein oder verbale Gewalt, schlichte Missachtung eines Kindes oder Vernachlässigung. Und das führt unweigerlich zu Traumata bei den Kindern und einem Gefühl, weder gebraucht noch geliebt zu werden. Und all das verstößt massiv gegen die UN-Kinderrechtskonvention.
Dabei müssten doch eigentlich die Eltern das größte Interesse daran haben, dass ihre Kinder selbstbewusste und starke Persönlichkeiten werden. Warum missachten Eltern das oft so sehr?
Tja. Wenn ich das wüsste, ist wahrscheinlich in diesem Zusammenhang die Fragen aller Fragen. Dabei ist es eigentlich, finde ich jedenfalls, ziemlich einfach, die garantierten Grundbedürfnisse eines Kindes zu beachten. Respekt, Sicherheit, körperliche Unversehrtheit, emotionale und soziale Unterstützung durch die Bezugsperson eines Kindes, die Anerkennung der eigenen und auch eigenständigen Persönlichkeit eines Kindes. Und all das kostet erstmal kein oder nur sehr wenig Geld. Das können alle Eltern leisten und sie würden damit nicht nur der Kinderkonvention Genüge tun, sondern vor allem ihren Kindern einen sehr großen Gefallen.
Ja, weil das aber eben nicht alle machen, aus unterschiedlichen Gründen möglicherweise auch nicht können, sind an der Stelle nicht nur die Eltern gefragt, sondern auch wir als Gesellschaft. Und es gibt natürlich auch spezielle Institutionen, die sich um das Kindeswohl kümmern. Zum Beispiel die Kindernothilfe. Frank Michaud koordiniert dort die politische Arbeit. Hallo Herr Michaud.
Hallo, schön dabei zu sein.
Herr Michaud, was können Sie denn aus Ihrer Arbeit berichten? Warum geraten Kinder in Deutschland in Not?
Da gibt es natürlich ganz viele und ganz unterschiedliche Gründe. Also eins ist auf jeden Fall die extreme Ungleichheit. Also wir haben Armut, Diskriminierung ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor dabei. Es ist aber auch so, dass besonders vulnerable Kinder, also zum Beispiel Kinder, die geflüchtet sind, Kinder, die in Einrichtungen leben, Kinder mit Behinderungen besonders betroffen sind. Und die dritte große Gruppe, die wirklich extrem herausragt, sind einfach Kinder, die von Gewalt betroffen sind.
Was würden Sie denn sagen, ist die größte Problematik, die wir haben in Deutschland? Wo müsste man denn als erstes mal ran?
Das ist wirklich eine gute und aber auch sehr schwierige Frage. Also aus meiner aktuellen Einschätzung ist, weil es wahnsinnig zunimmt, ist Online-Gewalt zum Beispiel ein Thema, wo man wirklich unbedingt Handlungsbedarf hat, wo man merkt, es nimmt massiv zu. Ist nicht die eine Art der Online-Gewalt. Also wir haben da Mobbing unter Kindern untereinander. Wir haben sexualisierte Ausbeutung, also kommerziell regelrecht auch Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. Deshalb, das ist so ein vielfältiges Feld. Aber von den Zahlen in Deutschland, meinetwegen an Schulen und so, ist es ein dramatisches Thema, dass immer mehr Kinder da eigentlich betroffen sind.
Wer müsste denn da genau was machen, um das zu verhindern oder einzudämmen?
Das sind auch ganz viele, also das kann nicht irgendwie nur die Eltern oder man lädt immer alles bei den Lehrern oder Lehrerinnen ab. Da muss sozusagen die Regierung in Form von Familienministerium, den Bildungsministerien in den Ländern müssen natürlich auch aktiv werden. Aber eigentlich ist es eine Frage, die langfristig angegangen werden muss. Also das ist natürlich auch was über Bildung sozusagen bei den Kindern und Jugendlichen selber ankommen muss. Insofern kann man nicht mit einem schnellen Beschluss sagen, die Regierung macht jetzt was und dann ist es umgesetzt, sondern es ist eher eine Frage nach einem systematischen, langfristigen Vorhaben, dass man einfach dagegen systematisch agiert. Und da muss man auch ganz viele sozusagen andere Akteure mit ins Boot holen. Bei Online-Gewalt sind es zum Beispiel die großen Anbieter, dass man einfach wirklich so extreme Gewaltdarstellungen, dass man überhaupt die Täterverfolgung da erreichen kann. Da haben natürlich auch diese Anbieter viel mit zu tun.
Das ist jetzt die Gewalt sozusagen, die außerhalb der Familie auf Kinder einprasseln kann. Ich würde gerne mal so in die Haushalte, in die Familien reingucken. Wie groß würden Sie sagen, ist denn das Problem häuslicher Gewalt in Deutschland?
Das ist leider auch zunehmend, aber jetzt so genau eine aktuelle Zahl oder so, also es gibt keine absoluten Zahlen. Das Problem sind so die riesigen Dunkelziffern, deshalb muss man sehr, sehr viel abschätzen. Man hat auf jeden Fall klare Zahlen von Taten, aber es gibt auch sehr unterschiedliche Formen von häuslicher Gewalt. Also man unterscheidet dazwischen zum Beispiel körperlicher Gewalt, aber auch seelische, psychische Gewalt ist ein riesiges Thema. Vernachlässigung an sich ist ein auch extrem zunehmendes Thema, bis hin zur Ausbeutung oder auch sexualisierter Gewalt. Und alles findet in Familien statt. Insofern Mädchen, Jungen werden ungefähr gleich betroffen von den Folgen, Mädchen vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und was man aber ganz, ganz klar und deutlich sagen kann, auch bei der häuslichen Gewalt ist es so, dass besonders verletzliche Kinder, also Kinder mit Behinderungen oder Kinder aus sozial schwachen Familien oder Kinder, die in Einrichtungen sind, zum Beispiel geflüchtete Kinder, einfach mehrfach betroffen sind. Und wenn die Vulnerabilitäten zusammenkommen, also ein behindertes Kind, was geflüchtet ist, mit einem sozial schwachen Hintergrund, dann ist es eine extreme Vulnerabilität, dass man der Gewalt ausgesetzt ist.
Also so wie Sie das schildern, habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass das mit der UNO-Kinderrechtskonvention in Deutschland irgendwie überhaupt nicht funktioniert.
So deutlich kann man das zum Glück überhaupt nicht sagen, denn die Kinderrechtskonvention an sich ist wirklich wichtig und ein riesiger Gewinn. Die ist jetzt zwar schon 35 Jahre alt, aber sie hat überhaupt nichts an Bedeutung verloren. Also wenn man sieht, was sie geregelt hat, dass man erstmal sozusagen übergeordnet die Möglichkeit hat, dass da soziale Kinderrechte, dass da auch die Entwicklungskinderrechte, ökonomische Kinderrechte, also wirklich alle Formen endlich mal zusammengefasst wurden. Und da gibt es ganz viele positive Aspekte, dass man was verbessern und verändern kann. Also die Kindernothilfe ist zum Beispiel in der National Coalition für Kinderrechte in Deutschland. Da sind eigentlich alle großen Kinderrechtsorganisationen drin versammelt. Und wir können der deutschen Regierung in ihr Stammbuch schreiben, an welchen Punkten sie was verändern muss. Und da gibt es dann einen sehr guten Dialog, wo dann auch wirklich Punkte aufgegriffen werden und konkrete Verbesserungen zu erkennen sind. Also von daher, nein, die Kinderrechtskonvention brauchen wir auf jeden Fall weiter.
Wie kann denn die Kindernothilfe eigentlich konkret helfen? Also schreiten sie auch wirklich bei Einzelfällen ein?
In Deutschland nicht. Also wir arbeiten ja weltweit. Also wir sind weniger für die Einzelfälle zuständig. Also was wir machen, ist zum Beispiel Kinderschutzarbeit. Wir haben eine riesige Expertise dabei, Sportvereine zum Beispiel oder Organisationen, andere Verbände, die mit Kindern arbeiten, zu schulen. Einfach für Kinderschutz nicht nur zu sensibilisieren, sondern ganz konkret zu erkennen, wenn Kinder in Familien missbraucht werden, was muss man tun, was sind die Ansprechadressen, wie erkennt man das überhaupt. Insofern über die Multiplikatoren der Menschen, die mit Kindern arbeiten, ist die Kindernothilfe dann tätig. Und was wir auch machen, ist in diesem übergeordneten Bereich, zum Beispiel über National Coalition für Kinderrechte, dass wir dann in dem Staatenberichtsverfahren genau diese Kinderrechtsverletzungen sammeln und deutlich machen, wo es wirklich am meisten drückt und da dann die Regierung aktiv werden lassen.
Womit müssen eigentlich Menschen in Deutschland rechnen, die Gewalt gegen Kinder ausüben?
Das ist auch sehr unterschiedlich, denn wenn ich am Anfang schon von riesigen Dunkelziffern gesprochen habe, das Problem ist, gerade in Corona hat häusliche Gewalt zum Beispiel extrem zugenommen. Hm. Und wir können das nur schätzen, aber die meisten der Gewaltdelikte wird gar nicht zur Anzeige gebracht. Solange das nicht irgendwie zur Anzeige gebracht wird, kann man es auch nicht strafverfolgen, kann man auch die Täter gar nicht zur Rechenschaft ziehen. Und insofern ist das ein riesiges Problem, bei dieser persönlichen Gewalt, zum Beispiel im häuslichen Umfeld, überhaupt da tätig werden zu können. Wo es einfach ist, aber auch sehr schwierig, ist zum Beispiel die Online-Gewalt. Also da hat man natürlich dann im Netz geht nichts verloren. Also da hat man auch Jahre später eigentlich noch die Möglichkeit nachzuvollziehen, was eigentlich passiert ist. Aber das heißt nicht, dass man die Täter greifbar hat, weil dann oft der Täterschutz durch die Datenschutzverordnung leider geregelt ist, weil man eigentlich kaum an die Menschen kommt, die die Taten gemacht haben.
Ja, Sie sagten ja jetzt gerade, dass viele Taten gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Ist ja natürlich auch klar, wenn die Opfer Kinder sind, die gehen ja nicht zur Polizei und zeigen ihren Vater, ihre Mutter an oder jemanden, der sie im Netz bedroht. Zum Beispiel deshalb müssen wir im Grunde in dem Fall wir als Gesellschaft einspringen und müssen dafür sorgen, dass die Kinderrechte irgendwie eingehalten werden können, oder? Was können wir da tun?
Ganz genau. Also man muss erstmal sehen, also Gewalt ist ein ganz zentraler Aspekt der Kinderrechtsverletzung. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die getan werden müssen, um da einfach auch insgesamt was zu verbessern. Also eigentlich brauchen Kinderrechte insgesamt eine viel höhere Priorität. Also es fehlt an Investitionen, zum Beispiel im Bildungsbereich, aber auch in dem Schutzbereich. Und auch, dass die Ansprechpersonen sozusagen sind oft Ehrenamtliche, dass da auch mehr staatliche Mittel eigentlich da hineingehen, dass der Kinderschutz wirklich einfach deutlich gesehen wird, eine klare Rolle spielt und damit immer viel mehr Kinder geschützt werden können, als wenn wir als einzelne Nichtregierungsorganisationen das machen. Und dann kommt noch dazu, dass die Menschen, die sozusagen diese Stimmen sind, also da gibt es ganz viele positive Akteure sozusagen, die Kinderrechtsverteidiger, dass die dann auch wirklich vorkommen in Gremien, in Entscheidungs-, auch vor Ort, in einzelnen Kommunen, muss einfach viel mehr Bewusstsein geschaffen werden und insofern muss auch längerfristig müssen Investitionen betrieben werden. Und ein ganz wichtiger Aspekt, dass zum Beispiel Kinder selber sehen, sie sind nicht alleine oder einzeln betroffen. Das ist ganz oft der Fall, dass Kinder dann denken, wenn ihnen in der Familie was passiert, sie sind die Einzigen, denen das passiert. Darum sozusagen zu Peer-Educator, andere Jugendliche zu gewinnen, denen Ähnliches passiert ist, die aber dann geschützt ihre Geschichte erzählen können. Das sind ganz wichtige Aspekte und das braucht seine Zeit, um Kinder stark zu machen, um die wirklich dann praktisch mit solchen schwierigen Themen umgehen zu lassen und nicht neue Traumata aufzubauen. Und insofern ist das ein ganz wichtiger Aspekt, aktiv werden zu können.
Es ist ja so, dass wer Gewalt erfährt, selbst am eigenen Körper, gibt sie ja auch oft weiter. Würden Sie denn sagen, dass die Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren zugenommen hat?
Das hören wir von ganz unterschiedlichen Stellen. Also wo wir das einmal ganz durchgehört, ist bei diesen Kinderschutzschulungen in Vereinen, dass Konflikte oft mit Gewalt ausgetragen werden. Und es gab immer, dass Konflikte mit Gewalt ausgetragen werden, aber dass meinetwegen Schiedsrichter auf einem vollkommen bedeutungslosen Spiel in der 7. oder 8. Liga dann zusammengeschlagen werden.
Das aber ja auch von den Eltern.
Genau, das von den Eltern. Mhm. Aber die Kinder lernen ja davon. Das heißt, wenn die dann sehen, dass der Vater oder die Mutter auf den Schiedsrichter zugeht und den verprügelt, da sind ja dann alle Verhaltensnormen sozusagen dann außer Kraft gesetzt, die man eigentlich beherzigen sollte. Und davon lernen natürlich die Kinder. Und die Kinder untereinander prügeln sich dann auch. Also von da ist das nur ein ganz kleines Beispiel aus dem Sportverein. In den Familien erlebt man das auch gerade nach Corona. Geschwister untereinander und so hat die Gewalt massiv zugenommen. Das erzählen die Statistiken von Krankenhäusern zum Beispiel, dass da wirklich nicht klar ist, was sozusagen die Gewaltursache war. Aber es gibt auf jeden Fall eine deutliche Zunahme von starken Formen von Gewalt.
Frank Michow war das. Er koordiniert die politische Arbeit der Kindernothilfe. Herzlichen Dank, Herr Michow.
Auch ganz herzlichen Dank.
Matthias, wir haben es in dieser Folge ja schon gehört. Hier bei uns in Deutschland, da lehnt die CDU es ab, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben. Die US-Republikaner lehnen es ab, die UNO-Kinderrechtskonvention zu unterschreiben. Was steckt dahinter?
Naja, man könnte ja meinen, dass beide glauben, Kinderrechte stecken in den Menschenrechten und die werden ja in beiden Ländern garantiert. Aber das ist es eben nicht. Beide Parteien haben eine transatlantische Gemeinsamkeit, weil sie die Elternrechte in Gefahr sehen. Und für mich wird genau andersherum ein Schuh daraus. Gerade weil immer wieder Eltern die Rechte der Kinder missachten durch Verwahrlosung, Gewalt, sexuellen Missbrauch, geringen Zugang zur Bildung oder Empathielosigkeit, müssen Kinderrechte mitunter eben über denen der Eltern stehen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie können ihre Rechte nicht ohne Hilfe durchsetzen. Also für mich ist klar, Kinderrechte gehören ins Grundgesetz und Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen, da schweige ich jetzt mal lieber.
Gehören sonst wohin? Seit 35 Jahren gibt es die Kinderrechtskonvention der UNO mit ihren 54 Artikeln. Also auf dem Papier ist schon für ganz schön viel gesorgt, aber an der Umsetzung, da müssen wir noch arbeiten. Die nächste Folge von Eine Stunde History gibt's wieder mit Markus Dichmann. Thema ist dann die Orangene Revolution in der Ukraine 2004. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.